True Crime Austria.
Hallo und herzlich willkommen zur 70. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und natürlich ist auch wie gewohnt Hubertus mit dabei.
Hallo.
Mit Blick auf die Regionen und Jahreszahlen sind wir schon sehr viel herumgekommen in diesem Podcast-Jahr. Heute bleiben wir aber in der Nähe unseres Studios.
Zumindest ungefähr, zeitlich und örtlich. Es geht ins Mostviertel nach Niederösterreich zu einer Zeit vor ungefähr 10 Jahren. Wir sind mit dieser Folge also wieder mal etwas aktueller.
Neue Nachbarinnen und Nachbarn sind immer eine spannende Sache. Und eigentlich will man von ihnen meistens ja am besten nicht so viel hören. Sieht man sie dann aber gar nicht, ist es auch wieder verdächtig. Und so war es mit Familie Reisner, deren Vor- und Nachnamen wir für die Schilderung geändert haben. Irgendwann war die Familie ganz verschwunden, doch sie hatte das Haus nicht mehr verlassen. Der heutige Fall heißt Der Fünffachmord von Schildberg.
Im April 2015 bekam der Ortsteil Schildberg in Böheimkirchen Zuwachs. Melanie Reisner zog mit ihren 3 Kindern, ihrer Mutter und ihrem Bruder dorthin. Ein 3-Generationen-Haushalt in einem ehemaligen Gasthaus. Die Familie kam aus Kirchstetten und war nun in den Bezirk St. Pölten gekommen, etwa 1 Autostunde westlich von Wien. Das neu bezogene Haus war einmal eine beliebte Raststation für Radtouristen gewesen, stand aber schon einige Zeit leer. Die Reisners waren eine ganz normale Familie, hieß es später. Unauffällig und zurückgezogen. Einige beschrieben sie auch als durchaus kontaktscheu, aber zugleich recht freundlich, wenn man sie denn einmal traf. Die Marktgemeinde Böheimkirchen im Mostviertel hat etwa 5000 Einwohner. In Schildberg selbst sind es nur etwa 170. Eigentlich kennt jeder jeden. Nur Familie Reisner hatte niemand so wirklich gekannt. Das sollte viele Fragen aufwerfen.
Am 1. Dezember 2016, einem Donnerstag, wunderte sich der Arbeitgeber von Paul Reisner. Der 41-Jährige arbeitete als EDV-Administrator und war, obwohl er sonst sehr zuverlässig war, zuletzt nicht am Arbeitsplatz erschienen. Auf Anrufe reagierte er nicht. Das war in den 15 Jahren zuvor noch nie vorgekommen. Die Firma verständigte die Polizei. Also rückte man aus, um nach dem Vermissten zu sehen. Am Haus angekommen, reagierte wieder niemand. Die Tür blieb verschlossen. Über eine Leiter verschafften sich die Beamten schließlich Zutritt zum Haus, das Paul Reisner mit seiner Mutter, Schwester und deren Kindern bewohnte. Der Anblick, der sich ihnen bot, war eine Tragödie. Paul war tot. Er lag erschossen in seinem Bett. Ebenso wie Mutter Manuela, 59 Jahre alt, seine Neffen Simon und Felix, 10 und 9, und die 7-jährige Nichte Maja. Und auch seine Schwester, die 35-jährige Melanie, war tot. Was war hier geschehen? Ein Verdacht war schnell geäußert. Melanie Reisner hatte offenbar ihre Angehörigen im Schlaf erschossen und sich dann selbst gerichtet. Neben ihrer rechten Hand soll eine Feuerwaffe gelegen haben. Genauer eine Pistole Walther 765. Noch war nicht bekannt, wem diese Waffe gehörte. Auch der Hund der Familie war damit getötet worden. Der leicht erhöht liegende Gasthof wurde schnell das Ziel der Presse. Die Polizei versuchte, den Tatort abzuschirmen, während die Ermittelnden im Inneren die Spuren sicherten. Die Erhebungen wurden von der Staatsanwaltschaft St. Pölten geleitet. Während die Gerüchteküche schon brodelte, hielt man sich dort bedeckt. Ja, es habe 6 Tote gegeben. Die Obduktion würde aber einige Zeit auf sich warten lassen. Ein Motiv war zu diesem Zeitpunkt noch vollkommen unklar. Es war Gegenstand der Ermittlungen. Gegen 18 Uhr wurden die Toten in Schildberg abtransportiert.
Nach der Tat äußerten sich der damalige Bürgermeister Johann Hell und die Volksschuldirektorin in einer Pressekonferenz. Sie zeigten sich tief betroffen.
Wir trauern um die Familie,
hieß es gegenüber den Medien. Die Schülerinnen und Schüler der Volksschule, die alle drei Kinder besucht hatten, wurden psychologisch betreut. Maja war in der ersten Klasse gewesen, die Brüder in der dritten und vierten. Sie alle waren nach ihrem Umzug bereits gut ins Klassengefüge integriert, hieß es. Auch habe guter Kontakt zwischen der Mutter und den Lehrerinnen bestanden. Es war offensichtlich, dass die Kinder sehr behütet wurden. Die 35-Jährige habe das Mädchen und die Buben sogar manchmal bis zur Tür begleitet. Ein Krisenteam aus drei Schulpsychologinnen und einem Beratungslehrer war vor Ort. Sie sollten dabei helfen, das Geschehene einzuordnen, in Einzel- und Gruppengesprächen. Es handle sich um Erlebnisse, die nicht dem Alltag entsprechen und die den Kindern Angst machen, erklärte eine Schulpsychologin.
Wir sind alle zutiefst bestürzt und betroffen. Viele Kinder haben geweint,
betonte die Direktorin. Und natürlich ging es rund um die Tat auch um eine Verantwortung der Schule. Waren die drei Kinder nicht wie Paul Reisner vermisst worden? Auch dazu äußerte sich die Direktorin in der Konferenz und wies damit auf ein wichtiges Detail hin. Die Mutter hatte ihre Kinder Tage vorher abgemeldet. Die Großmutter sei schwer krank und brauche viel Pflege. In einigen Berichten wurde sogar erwähnt, sie wäre gestorben. Es sei ein großer Schock gewesen, vor allem da die Oma ja mit im Haus der Familie gewohnt hatte. Die Enkel seien sehr traurig. Verständlich also, dass man die Familie in Ruhe ließ. Danach folgte tagelange Stille. Die Staatsanwaltschaft bestätigte kurz darauf, dass der in Wien lebende Vater der Kinder in die Tat allen Erkenntnissen nach nicht involviert sei. Auch zu den Gerüchten, dass Melanie Reisner Kontakt zum Drogenmilieu hatte, gäbe es keine Hinweise.
Nun, wo es so viele offene Fragen gab, wurde deutlich, dass eigentlich niemand Familie Reisner näher kannte. Bürgermeister Hell hatte gegenüber der APA von einer scheinbar ganz normalen Familie gesprochen, setzte aber auch nach, dass es nie persönlichen Kontakt gegeben hatte. Und hinter Mauern und in Menschen schauen könne man ohnehin nicht. Was man aber in der Nachbarschaft bemerkt hatte, war, wie beschützend die Mutter gegenüber den Kindern war. Eine Nachbarin berichtete:
Der einzige mit Führerschein in der Familie war der Bruder. Die Mutter ist täglich mit ihren Kindern im Schulbus mitgefahren und dann zu Fuß wieder nach Hause gegangen.
Abends hätte sie die Kleinen stets von der Bushaltestelle abgeholt und persönlich heimgebracht. Kontakt zu den anderen Anwohnerinnen und Anwohnern gab es nicht. In der Umgebung war eigentlich jeder mit jedem bekannt. Manche Menschen aus der Nachbarschaft gaben allerdings an, die Familie nicht einmal vom Sehen zu kennen. Auch seien sie kaum aus dem Haus gegangen, auch die Kinder nicht. Nur am Abend wären wohl regelmäßig Runden mit dem Hund gemacht worden. Ein mulmiges Gefühl jedenfalls, dass so etwas in der direkten Umgebung passiert war. Auch der Vorbesitzer des Gasthauses äußerte sich:
Es ist sehr tragisch, weil man mit sowas nicht rechnet. Man verkauft ein Haus und 1,5 Jahre später sind alle tot.
Er hatte 20 Jahre lang den Betrieb geführt. Seine Tochter wohnte zum Zeitpunkt der Tat anscheinend noch immer im Nachbarhaus. Die Familie hätte einfach zurückgezogen gelebt. Streitereien waren ihm keine bekannt. Am Tag des Auffindens hatte der Vorbesitzer seiner Aussage nach um 11 Uhr einen Anruf der Polizei erhalten, die um Zugang zum Gebäude bat, um es zu überprüfen. Letztlich stiegen sie wie berichtet durch ein Fenster ein und fanden die Familie.
Am 6. Dezember lag der vorläufige Obduktionsbericht des Landeskriminalamts vor. Öffentlich hieß es parallel, ein endgültiger Bericht inklusive toxikologischer Untersuchung sei in frühestens 2 Monaten zu erwarten. Später wurde dazu aber nichts mehr berichtet. Natürlich waren verschiedene Szenarien untersucht worden, Mord und Selbstmord. Von der Waffe wusste man bereits, dass sie auf die Großmutter Manuela Reisner registriert gewesen und damit legal im Haus war. Zudem war klar, dass alle Opfer im Schlaf erschossen worden waren. Der Tatzeitpunkt wird um den 20. November angenommen, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft St. Pölten. Später hieß es anders formuliert in der Nacht auf den 21. November. Zwei Wochen vor der Tat war die Großmutter tatsächlich mit einer schweren Krankheit diagnostiziert worden. Sie hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs. Am 20. November wurde sie wohl von ihrer Tochter aus dem Krankenhaus abgeholt. Eine Schusshandanalyse bestätigte, dass Melanie Reisner die Täterin war. Die Untersuchung ihrer Hände auf Schmauchspuren war am 4. Dezember positiv ausgefallen.
Man kann ausschließen, dass das Verbrechen von einem Unbeteiligten begangen wurde,
hieß es dann auch offiziell von der niederösterreichischen Polizei. Melanie Reisner war offenbar zu ihren Familienmitgliedern in die Zimmer geschlichen und hatte sie mit einem Polster als Schalldämpfer erschossen. Ein Umstand irritierte besonders. Nach dem derzeitigen Erhebungsstand sei davon auszugehen, dass die 35-jährige Melanie Reisner erst einige Tage später Selbstmord verübt hat. Noch über eine Woche soll sie allein im Haus gelebt haben. Laut der Auswertung des Mobiltelefons könnte es sogar gewesen sein, dass sie nach der Tat noch Besuch empfing. Das klingt allerdings reißerisch und mehr ist dazu auch nicht bekannt. Offiziell hieß es jedenfalls nüchtern:
Die Obduktionen aller Personen sind abgeschlossen. Alle Opfer wiesen Schussverletzungen auf, auch die Krebserkrankung der Mutter der mutmaßlichen Täterin hat sich bestätigt. Es handelt sich hierbei aber nur um ein vorläufiges Obduktionsergebnis. Der endgültige Bericht wird in circa 10 Wochen erwartet.
Ein Motiv ließ sich nicht erkennen. Die Quellen widersprechen sich, was Schriftstücke am Tatort angeht. Einen Abschiedsbrief gab es wohl nicht, angeblich aber ein Schreiben von einem Verflossenen der Täterin, der sich von Melanie Reisner getrennt hatte. Zwar wurde das Beweismittel aufgenommen, ein Zusammenhang mit dem Mann wurde allerdings nicht vermutet. Später wurde nur bekannt, dass die beiden sich SMS geschrieben hatten. Es gebe jedoch keinerlei Anhaltspunkte, dass der Bekannte in das Geschehen involviert war.
Da es kein schriftliches Bekenntnis dazu gab, wie die Tat und ihre Vorbereitung abgelaufen waren, konnte darüber nur spekuliert werden. Durch die vorsorgliche Abmeldung der Kinder in der Schule vermuteten viele, dass die Durchführung geplant gewesen war. Melanie Reisner selbst wurde am 21. November zum letzten Mal auf der Straße gesehen. Zu diesem Zeitpunkt müsste die Familie dem Obduktionsbericht nach schon tot gewesen sein. Um diesen Tag herum gab es im Umkreis des Hauses keine Aktivität, was einen Nachbarn so beunruhigt haben soll, dass auch er die Polizei rief. Allerdings lag zu diesem Zeitpunkt weder eine Straftat gegen eines der Familienmitglieder vor, noch hätte es bezüglich der Obsorge der Kinder irgendwelche Probleme gegeben, erklärte der zuständige Bezirkshauptmann. Nur einmal war es wohl vorgekommen, dass Manuela Reisner ihre Waffe nicht ordnungsgemäß verwahrt hatte. Die bereits erwähnte Verbindung zum Drogenmilieu über den Vater der Kinder war ja bereits dementiert worden. Allerdings meinte eine andere Nachbarin zu wissen, dass es einen Rosenkrieg zwischen den Kindeseltern gegeben hatte. Melanie Reisner hatte sich bald nach der Geburt der jüngsten Tochter getrennt. Zum Vater gab es keinen Kontakt. Sie soll überfordert gewesen sein und finanzielle Probleme gehabt haben.
Die spätere Mörderin hatte Angst, dass durch den Tod der Mutter das Pensionsgeld wegfallen könnte. Auch der Streit um die Kinder hat sie sehr beschäftigt,
berichtete ein Ermittler. Oder hatte die zusätzliche Pflege im Angesicht des bevorstehenden Ablebens der Mutter zur Tat geführt? Der Vater von Simon, Felix und Maja jedenfalls wusste genauso wenig wie alle anderen und machte das öffentlich.
Natürlich war Adam Krug in Wien zu den Geschehnissen befragt worden. Der Informationsfluss war aber insgesamt sehr dürftig. Das Zerwürfnis mit der Mutter seiner Kinder war offenkundig. Am Bezirksgericht Neulengbach soll es einen Sorgerechtsstreit gegeben haben, bei dem kein Ende in Sicht war. Als der Vater einmal an den neuen Wohnort kam, um seine Kinder zu sehen, soll eine heftige Auseinandersetzung entbrannt sein. Melanie Reisner schickte ihn wieder weg. Die Familie des Vaters dementierte diesen Vorfall und machte deutlich, öffentliche Streitereien hätte es nicht gegeben. An dieser Stelle sei gesagt, dass wir natürlich nur eine Sicht auf die Geschehnisse aus den entsprechenden Berichten haben und nicht wissen, was im Vorfeld alles passiert ist. Sicherlich ist aber sehr unglücklich, dass der Vater nicht einmal erfuhr, wo die Urnen seiner Kinder waren. Kurz nach der Tat bekamen Adam Krug und seine Familie die Information, es hätte eine Einäscherung gegeben, dann nichts weiter.
Unser Informationsstand ist, dass sich der Kurator, der die Verlassenschaft regelt, um diese Dinge kümmert. Wir wurden informiert, dass das Haus in Schildberg geräumt wird. Mein Sohn hofft, nur die Fotos der Kinder zu bekommen, falls noch welche da sind,
erzählte der Vater von Krug in einem Medieninterview. Dieses Interview erschien am 4. Dezember im Kurier. Der Mann schilderte weiter, dass Melanie Reisner die Kinder vom Vater fernhalten wollte. Deswegen hatte man auch den Prozess um das Besuchsrecht angestrebt. Und es war ihm zugesprochen worden. Trotzdem hatte er die drei Kinder zuletzt im Frühjahr 2016 gesehen. Auf Kontaktversuche reagierte die Mutter nicht. Seitens seines Sohnes seien alle Zahlungen immer pflichtbewusst erfolgt und die Scheidung war einst einvernehmlich gewesen. Mit Drogen hätte sein Sohn definitiv nichts zu tun gehabt.
Ich frage mich, wo das herkommt. Er ist mit den Nerven völlig fertig. Er hat seine drei Kinder verloren. Bevor wir gleich auf das Thema des erweiterten Selbstmords und ähnliche Fälle eingehen, noch eine wichtige Information. Wenn ihr oder eine euch nahestehende Person Selbstmordgedanken hat, wendet euch bitte an die Telefonseelsorge unter der Nummer 0800 111 0111. Darüber hinaus gibt es weitere Hilfseinrichtungen für Personen, die sich in einer Krise befinden oder Suizidgedanken haben. Beispielsweise unter Kriseninterventionszentrum AT oder verschiedene Möglichkeiten der Soforthilfe, etwa die psychiatrische Soforthilfe, Rat und Hilfe bei Suizidgefahr oder Rat auf Draht. Ganz wichtige Angebote und wir geben die Informationen inklusive Links natürlich auch alle nochmal in die Shownotes. Nun geht es, wie angekündigt, um den erweiterten Selbstmord. Ihr kennt das Thema schon aus unserer Folge 48 zur Grazer Axtmörderin. Sie hatte 2005 ihre beiden Söhne mit einer Axt erschlagen. Vor allem ein Zitat ist uns dabei sehr im Gedächtnis geblieben.
Da wusste ich, dass ich sie töten werde. Ich wusste, dass die Probleme übermächtig sind. Ich wusste, dass ich sie nie mehr werde bewältigen können. Ich wusste, dass das auch meine Kinder nicht schaffen werden. Ich wusste, dass ich sie deshalb am nächsten Morgen töten werde.
Zur Definition. Von erweitertem Selbstmord spricht man, wenn ohne Bereitschaft oder Einverständnis eine zweite Person oder gleich mehrere Menschen in den Suizid einbezogen werden. Voraussetzung ist, dass keine Feindschaft gegen das oder die Opfer vorliegt und kein kriminelles Motiv erkennbar ist. Die Suizidabsicht der Täterin muss im Vordergrund stehen. Wie es bei Melanie Reisner war, ist natürlich nicht genau bekannt. Es wird nur vermutet, dass auch sie die Tat geplant hatte. Etwa, weil sie die Kinder frühzeitig aus der Schule abgemeldet hatte. Noch weiter gefasst wurde dann die Tat mit der Tötung ihres Bruders und ihrer Mutter. Offenbar gab es einen Rosenkrieg, offenbar gab es Geldprobleme. Besonders einschneidend wird auch die neue Situation der schweren Erkrankung ihrer Mutter genannt. Doch der Auslöser lässt sich nicht genauer feststellen. Wenn so eine Tat begangen wird, werden immer viele Fachleute zur Einordnung befragt. Mit dabei natürlich auch wieder der renommierte Psychiater und Gerichtsgutachter Reinhard Haller. Er schätzte den Fünffachmord von Schildberg als erweiterten Suizid ein. Insgesamt sei das Vorgehen mit Erschießen seitens einer Frau eher selten. Die Tötungsart ist vor allem männlich konnotiert. Wahnvorstellungen oder eine psychiatrische Erkrankung seien möglich, oft läge der Grund aber woanders.
Sie sind oft depressiv und wollen ihre Liebsten in eine vermeintlich bessere Welt mitnehmen.
Das klingt im ersten Moment paradox und als wollte die Person sagen, ohne mich schafft ihr es hier nicht. Und das ist auch eine oft geäußerte gesellschaftliche Meinung bei solchen Fällen. Haller aber bezeichnet die Motivlage sogar als altruistisch, als selbstlos. Die handelnde Person empfindet ihre Situation als aussichtslos und möchte nicht, dass ihre Liebsten länger darin verbleiben müssen. Das wird auch im Vergleich zum erweiterten Mord deutlich, der meist von Männern begangen wird. Es gibt einen gezielt gewaltsamen finalen Schlusspunkt. Oft ist dann auch von Familienauslöschung die Rede.
Hallers Einschätzung ist damit recht verständnisvoll, während Psychiaterin Sigrun Rosmanit noch eine andere Theorie äußerte. Auch sie sah im Erschießen ein eher männliches Verbrechen, allerdings ergab es sich auch aus der Verfügbarkeit der Waffe. Wäre die aber nicht da gewesen, hätte die Täterin sicher trotzdem einen Weg gefunden.
Der Druck, etwas auslöschen zu müssen, hätte sich nur einen anderen Weg gebahnt.
Neben dem erweiterten Suizid gäbe es noch einen anderen Ansatz.
Es kann auch eine Medea-Tötung, also eine Tötung aus Rache gewesen sein. Lieber tot zusammen sein, als lebendig getrennt.
Medea stammt aus der griechischen Mythologie und hängt mit der Argonautensage zusammen. Jason und seine Gefährten suchen darin das goldene Vlies. Medea half Jason dabei und tötete sogar ihren eigenen Bruder, um ihn zu retten. Später heiratete sie Jason und bekam zwei Söhne, wurde dann aber von ihm verlassen, weil der eine Königstochter heiraten wollte. Er tat dies einem Drama nach, um Sicherheit für seine vorherige Familie zu schaffen. Viel eher klingt dabei allerdings ein gewisser gesellschaftlicher Aufstieg durch. Aus Rache tötete Medea die neue Frau, deren Vater und ihre eigenen Söhne. Danach floh sie und heiratete erneut. So wurde sie die Stiefmutter des ebenfalls bekannten griechischen Helden Theseus, der gegen den Minotaurus kämpfte. In ihrer Alternativlosigkeit, aus welchem Grund auch immer, könnte Melanie Reisner im Fall aus Schildbeck entschieden haben, ihre Kinder mit sich zu nehmen, um sie nicht zu verlieren. Übrig geblieben wären dann die schwerkranke Mutter und der Bruder, der mit all dem hätte leben müssen. Also alles oder nichts. Dass die Menschen sich bei solchen Geschehnissen sofort eine Geisteskrankheit vorstellen, widerspreche allerdings den Fakten. Nur 5-10% der Mörderinnen und Mörder würden daran leiden.
Dadurch, dass die Hintergründe komplett unklar sind, kann man nur spekulieren. In unserem Fall 48, der Grazer Axtmörderin, wurde viel von Erlösung gesprochen, also nochmal Bezug nehmend auf Primar Haller. Das klingt nach einem hehren Motiv, schadet aber natürlich den Menschen, die sehr wahrscheinlich gar nicht erlöst werden wollten. Vor allem, wenn Mütter die Täterinnen sind, wird das besonders streng verurteilt. Bei einem anderen Grazer Fall, den Babymorden von Graz in Folge 53, ging es um die Tötung Neugeborener. Das ist nochmal ein anderes Feld mit anderer Einordnung. Mit steigendem Alter geschehen Kindstötungen durch Frauen eigentlich seltener. Neben dem vermeintlichen Bewahren der Kinder oder Familienmitglieder könnte der Tat Rache zugrunde liegen. Ein Shift der Aggressionen durch die eigenen Probleme auf die Umgebung, eine unabsichtliche Tötung, wobei das durch die zeitliche Abfolge bereits unwahrscheinlich ist, oder tatsächlich der Einfluss einer geistigen Erkrankung und ihrer Symptome. Fest steht aber, dass Frauen grundsätzlich eher in ihrem sozialen Umfeld töten. Die Familie ist generell einer der Hauptpunkte für Gewalt, der zweithäufigste, und das hatten wir in unserer letzten Folge schon aufgegriffen, nach Auseinandersetzungen unter Jugendlichen.
Frauen, die töten, sind oft Beziehungs- und meist Konflikttäterinnen. Der Großteil der Morde betrifft Familienmitglieder, Freunde oder Bekannte. Nur 10% sind Zufallsopfer, die zur falschen Zeit am falschen Ort sind und die Folgen von krankhaften Fehlbeurteilungen abbekommen.
Was wirklich geschah, bleibt ungewiss.
Später wurde nicht mehr über den Fünffachmord von Schildberg berichtet, die Situation vor Ort beruhigte sich. In der Bevölkerung ist der Fall eigentlich kein Thema mehr. Es sind meist Journalisten, die mich auf das Geschehene ansprechen, sagte Bürgermeister Johann Hell. Wie so oft. Und natürlich, im Ort muss es weitergehen. Tatsächlich hat das Gebäude, in dem die Tat begangen wurde, bereits eine düstere Vorgeschichte. Mitte der 90er Jahre kam es am Tatort in dem Gasthaus in Schildberg wohl schon einmal zu einem tragischen Vorfall. Der damalige Wirt hatte sich in der Gaststube das Leben genommen. Seine Frau fand die Leiche.
Und es gibt einige weitere Fälle, die mit der Tat in Verbindung gebracht wurden. Nicht als Tatserie, sondern aufgrund der Familientötung mit zugehöriger Selbsttötung. Das ist ein bisschen wie beim letzten Mal. Wir schildern verschiedene kürzere Geschehnisse und auch diesmal spielen oft Kinder eine Rolle. Also bitte Obacht, wenn euch das zu nahe gehen sollte. Wir starten mit den Fällen. Am 27. März 2013 erschoss ein Mann seine Frau und eine seiner Töchter in Marchegg im Bezirk Gensandorf. Zuerst war von einer Geiselnahme die Rede. Das Einsatzkommando Cobra war dafür angefordert worden. Das Verhandlungsteam konnte allerdings keinen Kontakt zum vermeintlichen Geiselnehmer aufbauen. Der 47-Jährige hatte sich in einem Einfamilienhaus verschanzt. Als das Einsatzteam sich Zugang zum Haus verschaffte, fanden sie die drei Personen tot vor. Der Mann hatte auch sich selbst erschossen. Er hatte legal zwei Waffen besessen. Als Motiv wurden psychische Probleme genannt. Er befand sich bereits in psychiatrischer Behandlung. Dies soll den Behörden unbekannt gewesen sein. Bei bisherigen Waffenkontrollen sei alles vorschriftsmäßig abgelaufen. Auch bei dieser Tat waren die Opfer offenbar in ihren Betten getötet worden. Der Chef der Frau hatte sich gewundert, dass sie nicht zur Arbeit erschienen war.
Am 12. November 2012 schlug die Arbeitsstelle eines 23-jährigen Mannes aus Hintertiersee im Bezirk Kufstein Alarm. Auch er war nicht zum Dienst erschienen. Daraufhin war jemand zu ihm gefahren und hatte eine Familientragödie entdeckt. Der 51-jährige Vater hatte seine beiden Söhne und dann sich selbst mit einem Küchenmesser getötet. Der jüngere Sohn, 13 Jahre alt, war den Kampfspuren nach in der Küche angegriffen worden, konnte in den Vorraum fliehen, wurde aber dort erneut attackiert. Der ältere Sohn lag wohl noch im Bett. Auch er wehrte sich, konnte den Angreifer aber nicht abwehren. Den Vater und Täter fand man in der Badewanne, das Messer unter sich. Alle Toten waren mit mehreren Stichwunden versehrt. Da es keinen Abschiedsbrief gab, blieb das Motiv unklar. Die Mutter war bereits seit einiger Zeit wegen psychischer Probleme stationär im Krankenhaus. Das Umfeld hatte die Tat nicht voraussehen können. Der Vater war in Vereinen aktiv, viele Familienmitglieder lebten in der Nähe, zwei Brüder sogar nebenan. Einen Tag später erhärteten die ersten Obduktionsergebnisse das vorliegende Tatbild.
Am 25. Mai 2012 besuchte ein 37-jähriger Mann seinen 8 Jahre alten Sohn und seine 7-jährige Tochter an der Volksschule in St. Pölten-Wagram. Noch auf dem Schulgelände schoss er dem Buben in den Kopf und floh. Das Mädchen sah die Tat mit an und lief davon, bevor ihr etwas geschah. Sie wurde von einer Lehrkraft entdeckt, die schon nach dem Jungen suchte. Vor Ort waren an diesem Tag mehrere Rettungskräfte des Roten Kreuzes, die vor den Kindern über ihren Beruf sprechen sollten. Sie begannen sofort mit lebensrettenden Maßnahmen, bis die dazugerufenen Kollegen eintrafen. Der Junge kam im kritischen Zustand ins Spital. Dort verstarb er 2 Tage später. Der Täter wurde nach rund 1 Stunde Großfahndung und Handyortung auf einem Feldweg mit einem Kopfschuss gefunden. Das Auto lag auf dem Dach. Wahrscheinlich hatte er sich während der Fahrt selbst erschossen, der Wagen war dann von der Straße abgekommen. Wenige Tage vor der Tat war der Mann der Polizei wegen Gewalttätigkeit in der Familie gemeldet worden. Über ihn wurde dann ein bis zuletzt aufrechtes, behördliches Rückkehrverbot verhängt. Die Eltern der Kinder hatten wohl bereits in Scheidung gelebt. Das soll auch das Tatmotiv gewesen sein.
Ein Frühpensionist tötete am 9. Jänner 2006 in Mauerbach 4 seiner 5 Töchter. Die Mutter schlug er krankenhausreif. Sie war am Nachmittag von der Arbeit als Horthelferin nach Hause gekommen. Vermutlich waren die Mädchen da schon tot. Ihr Mann sagte ihr, die Fürsorge hätte sie abgeholt. Dann entbrannte ein Streit. Der 50-jährige Niederösterreicher schlug seiner Gattin mit einer Holzlatte auf den Kopf. Die Auseinandersetzung ging stundenlang weiter. Am Abend versetzte er ihr einen weiteren Schlag auf den Kopf mit einer Heiligenstatue. Blutend rettete sie sich zu den Nachbarn. Der Familienvater floh. Am späteren Abend betrat die 5., 21-jährige Tochter das Haus und fand ihre toten Schwestern im Ehebett aufgebahrt. Die Mädchen waren 6, 9 und 10 Jahre alt gewesen. Der Täter hatte 2 von ihnen erdrosselt und 2 die Kehle durchgeschnitten. Die im Erdgeschoss des Hauses lebende 80-jährige Großmutter hatte von den Taten nichts mitbekommen. Das Motiv war offenbar extreme Existenzangst. Das Haus, das der Mutter der Ehefrau gehörte, sollte versteigert werden. Ein Räumungsbefehl lag bereits vor. Das habe den Familienvater in eine Krise gestürzt.
Dabei war Hilfe greifbar. Die Jugendwohlfahrtsbehörde hatte der Familie bereits eine Ersatzwohnung zur Verfügung gestellt. Die Übersiedlung hätte noch in der Tatwoche erfolgen sollen. Eines der getöteten Mädchen war ein Pflegekind, weshalb die Jugendbehörde regelmäßig involviert war. In allen Vorgesprächen wirkte das Familiengefüge intakt. Die Tragödie wäre nicht vorherzusehen gewesen. Eine Diplom-Sozialarbeiterin stand mit der Mutter in Kontakt. Die Kinder seien immer adrett und gut erzogen gewesen. Es habe zuvor auch keinen einzigen Polizeieinsatz wegen Tätlichkeiten gegeben. Kritik daran, dass niemand etwas bemerkt hatte, wies die zuständige Landesrätin entschieden zurück. Die Pflegeeltern seien sehr engagiert gewesen und hätten seit August 2004 dreimal monatlich an Weiterbildungsgesprächen teilgenommen. Die 10-jährige Pflegetochter lebte seit mehr als 7 Jahren in der Pflegefamilie. Nach den Taten wurde in Niederösterreich und Wien nach dem Mann gefahndet. Gegen 1.30 Uhr geriet er mit seinem Auto in eine Straßensperre. Die Beamten versuchten, den talwärts fahrenden Wagen mit Warnschüssen zu stoppen. Der 50-Jährige verringerte aber nur kurz die Geschwindigkeit und fuhr dann mit vollem Tempo auf die Polizisten los. Der Opel kam erst zum Stillstand, nachdem er den quergestellten Einsatzwagen gerammt hatte. Der Frühpensionist starb nach einem Herzstich, den er sich im Wagen sitzend selbst zugefügt hatte.
Damit endet unsere Auflistung und wir gehen in unseren Meinungspart über. Und zuerst muss ich darüber sprechen, Katharina, dass es ja eigentlich ein 6-fach Mord war. Das ist mir jetzt erst während der Aufnahme aufgefallen. Das ist ja ganz fahrlässig von uns, dass wir es den 5-fach Mord von Schildberg nennen, wo doch auch der Hund getötet wurde.
Ach.
Ich komme deswegen drauf, weil ich neulich mitbekommen habe, dass es wohl im Internet ein riesiges Thema ist, wenn vor allem Haustiere, aber vor allem auch Hunde in Filmen sterben und dass es sogar eine eigene Internetseite gibt. Mir fällt gerade der Name nicht ein, aber wir können sie in den Shownotes verlinken, auf der man nachschauen kann, bevor man vorhat, einen Film zu sehen, ob in diesem Film ein Hund getötet wird.
Das habe ich aber auch schon mal gehört. Und das ist tatsächlich ein Thema, das bekomme ich auch in einem meiner Lieblingspodcasts mit. Da sterben regelmäßig Hunde, aber keine Sorge, das sind fiktive Geschichten. Bloß wenn sich dann da jemand was ausdenkt und es passiert einem Hund was, ist der Aufschrei auch immer sehr, sehr groß. Ich habe gerade kurz geschluckt, weil ich die gleiche Überlegung bei der Recherche hatte, aber in Bezug darauf, dass es eben 6 Opfer gab, nur hat das eine sich halt selber was getan.
Das wäre mein zweiter Punkt. Ich habe gerade übrigens nochmal nachgeschaut, wie die Webseite heißt. Does the dog die, alles in einem Wort, .com. So heißt die Webseite. Das Thema hatten wir ja schon ein paar Mal, wenn ich mich richtig erinnere. Diese Unterscheidung in der Benennung, dass man heutzutage nicht mehr unbedingt von Selbstmord spricht, sondern von Suizid. Ich finde aber, und so haben wir das ja hier auch, ich glaube, sehr stringent durchdekliniert, wenn ich mich nicht verschaut habe. Ich finde es hier zulässig, dass wir bei dieser Art von erweitertem Suizid eben nicht nur von Suizid sprechen sollten oder können, sondern auch von Mord, weil sie ja nun eben das getan hat. Also wenn man jetzt ganz, wenn ich es blöd formulieren würde, würde ich sagen, dann steht halt ein Suizid gegen vier Morde, die sie begangen hat. Und insofern, weil man das ja als Tateinheit sieht, würde ich sagen, der Mord sollte hier schon im Vordergrund stehen.
Sie hat 5 Morde begangen.
Habe ich verzählt? Ja, die 3 Kinder plus Großmutter. Also, aber du weißt, was ich meine, dass hier mehr Morde geschehen sind, als wenn man diese Unterscheidung im Wort treffen möchte, als Suizide.
Ja. Und ich glaube, das Thema ist eher die Frage, ob man die Person, die das selber tut, den Opfern gleichsetzen möchte, die sich das eben nicht ausgesucht haben, oder? So rein in der Definition.
Naja, aber wenn man das als eine Tat bezeichnet, dann kommt man ja gar nicht umhin. Also wir können es ja nicht, also könnten wir natürlich, aber dann kennt sich eh wieder keiner aus. Und es ist, finde ich, auch sehr, sehr, es verrät schon sehr viel, wenn wir es den ein Suizid und 5 Mord von Schildberg-Fall nennen.
Ich glaube, ich habe gerade keine Ahnung, worüber wir reden. Ich dachte, es ging bei dir um die Definition von Selbstmord oder Suizid.
Genau. Und dein Punkt war doch, warte, haben wir uns jetzt vertüdelt. Also ich dachte, dein Punkt ist, dass du im Namen und im Titel dich fragst, ob wir hätten anders unterscheiden sollen oder können.
Nein, ich bin total happy mit dem Titel, weil es ist der richtige Titel. Ich habe mich nur gerade geschreckt, weil ich kurz diesen Moment hatte bei der Recherche, dass ich auch dachte, gibt's nicht eigentlich 6 Opfer? Und dann genau in diese Definition reingeraten bin. Deswegen frage ich mich das gerade selber.
Okay, also dann reden wir eh vom Gleichen. Schön, dann haben wir uns jetzt alle gegenseitig hier beim Denken zugehört.
Ja, wir hoffen, ihr konntet uns folgen, weil wir konnten es gerade offenbar nicht.
Genau, schreibt uns, wenn ihr uns erklären könnt, worüber wir denken.
Ja, das wäre toll, danke.
Ja, also ich finde, das ist ein schwieriges Thema. Ich finde es eigentlich gut und richtig, dass man sich zumindest Gedanken macht und offen drüber oder laut drüber spricht, dass ein Selbstmord nicht unbedingt Mord ist. Und dann aber stellt sich natürlich die Frage, wie geht man dann in der Bezeichnung damit um, wenn wir halt diesen erweiterten Suizid/Mord haben?
Und es ist schon sehr drastisch, dass in Verbindung mit diesem Fall so viele andere ähnlich gelagerte Fälle genannt wurden, die ja alle auch gleich mehrere Opfer beinhaltet haben und alle total tragisch waren. Ich finde, das zeigt aber auch noch mal dieses typische, ach, er war doch so nett, ach, die waren total normal, nee, uns ist nie irgendwie was aufgefallen. Das war ja eigentlich in allen Fällen so, bis auf diesen einen, wo der Vater dann eben gerade selber auch dieses Rückkehrverbot bekommen hat, weil er in der Familie gewalttätig geworden ist. Aber ansonsten haben ja alle gesagt, oh, das hätten wir irgendwie überhaupt nicht erwartet. Und dann kommt es zu dieser Eskalation, weil im Hintergrund doch irgendwas schwelt, was die Leute dann mit sich selber ausmachen offenbar oder wofür sie dann in dem Moment keine Lösung finden.
Ja, oder es ist das, was wir ganz oft bei Fällen haben, die so aus der Norm fallen, dass wir Menschen und die Medien als quasi Erweiterung unserer Fragen versuchen, das einzuordnen und in eine Reihe zu stellen. Wenn irgendein schlimmer Serienmörder auftritt oder eine Gewalttat oder ein Amoklauf, das hatten wir in diesem Jahr ja auch leider, dann werden sehr schnell andere ähnliche Fälle ausgepackt, um irgendwie eine Einordnung, einen Vergleich schaffen zu können. In diesem Versuch zu erklären, was da passiert ist. Und in dem Zusammenhang finde ich ganz interessant, das waren auch die Fälle, die du vorgetragen hast, dass ganz oft die Leute nach außen hin bis zuletzt dieses Bild der heilen Familie wahren können.
Ja, und man weiß ja am Ende auch nicht, woran es dann wirklich lag. Also eigentlich sind es in den meisten dieser Fälle Spekulationen, weil man mit den Leuten auch gar nicht mehr reden konnte.
Klar, ja, das ist natürlich dann logisch. Mir kommt aber vor, dass erstaunlich oft Existenzängste und finanzielle Probleme ein Thema sind. Bei ihr dieses vermutete finanzielle Problem, hey, was ist, wenn das Pensionsgeld wegfällt? Bei dem einen Vater, der das Problem hat, wir werden zwangsgeräumt.
Ich bin gerade ruhig, weil ich zwei Gedanken im Kopf habe. Nämlich einmal, das hatten wir in der letzten Folge ja auch schon mit diesen vielen kleinen Fällen, wo es auch in dem Fall immer um Kinder ging. Diesmal waren auch immer Kinder beteiligt, wenn auch verschiedenen Alters, die dann die Opfer waren. Auf der einen Seite denke ich mir, okay, das ist schon irgendwie sehr viel für eine Folge, was da passiert. Das sind viele kleine Snippets. Aber quasi, wenn du es hochrechnest, viele Ereignisse, die da aufeinander kommen, ob das gerade gut ist, das so zu machen, sozusagen. Auf der anderen Seite denke ich mir gerade diese Einordnung, und so komme ich drauf, was du eben von den Medien gesagt hast, ist ja irgendwo auch wichtig, weil es eben nicht so ist, dass alle Menschen, die das tun, vorher gewalttätig waren, vorher Anzeichen gezeigt haben. Weißt du, wie bei Chester Bennington damals, der sich getötet hat und von dem es ein Bild gibt vom Tag vorher, wo er mit seiner Familie ist und total glücklich ist und seine Frau auch sagt, ja, es war eigentlich alles gut und am nächsten Tag war es das halt nicht.
Du musst kurz erklären, für die, die den Namen nicht kennen, das ist der ehemalige Leadsänger von Linkin Park.
Genau, und der hat sich 2017 das Leben genommen und es war auch ein ganz, ganz großes Thema. Und es gibt ja diese Theorie, dass wenn man zu viel über Selbstmorde berichtet, dann andere davon angezogen werden und genau das Gleiche tun und so weiter. Auf der anderen Seite, wenn man nicht darüber redet, dass es so sein kann, dann wird das sich auch nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Also wenn wir dauernd irgendwelche Sachverhalte nicht erklären, aus Scham, aus Angst, warum auch immer, dann wird es auch nicht dazu kommen, dass die einfach im Bewusstsein der Menschen sind.
Und dass ihnen geholfen wird.
Ja.
Dann gibt es halt weiterhin sehr viele seltsame, ich bin vor die Zuggleise gestolpert Fälle. Weil niemand sagen möchte, ah, das war ja ein Selbstmord. Suizid. Siehst du? Man fällt immer wieder rein.
Und an der Stelle dann natürlich nochmal diese ganzen Hilfsangebote, die wir auch reingeschrieben haben. Das ist uns schon wichtig, dass man natürlich bei so einem Thema die auch mit erwähnt. Es gibt zum Glück ganz viele und es ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja auch sehr viel zu den Themen passiert, dass da mehr Aufklärungsarbeit gemacht wird. Und ich denke, lieber einmal mehr anrufen bei so einer Hilfshotline, als es dann gar nicht zu tun. Und dann passiert was.
Ja, und das wäre mein letzter Punkt anschließend an das, was du gesagt hast, weil ich ganz oft ja sage, hey, das Internet hat uns das eigentlich was Gutes gebracht. In dem Fall würde ich sagen, ja, weil man so viel direkter und schneller sich Hilfe ergoogeln kann und finden kann. Ist es vermessen, wenn wir darüber jetzt den Schwenk machen, was man noch im Internet finden kann? Wenn, dann geht's auf meine Kappe. Katharina, was kann man denn noch im Internet finden?
Uns!
Ganz genau.
Zum Beispiel auf Instagram und Facebook als True Crime Austria. Und ihr könnt uns auch Mail schreiben an, da versagt mir die Stimme, ihr könnt uns auch Mail schreiben an hinweise@truecrimeaustria.at. Und in den Shownotes, die wir eben schon genannt haben und in die wir noch diverse Links reinpacken werden und wichtige Telefonnummern, findet ihr außerdem Zugang zu unseren Support-Angeboten. Das sind Patreon und Steady oder ein Direktlink zu PayPal.
In dem Sinne, macht's gut. Wenn euch Hunde wichtig sind, schaut vor Film auf der Webseite vorbei, die wir verlinken werden. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Bis dann, macht's gut.
Ciao.
Tschüss.